ich war ja eigentlich immer ein Suchender und da ich ja dieses Leben so kostbar finde, früh auch schon sehr existenzialistisch ausgerichtet war, das heißt, du bist deines eigenes Glückes Schmied und du kannst dein Leben selbst gestalten und selbst sein, habe ich vieles ausprobiert, von dem ich dachte, es wird mich erfüllen.
Hier ist Düsseldorf, hier ist die Unternehmerschaft Düsseldorf und auch wie immer Ihr Podcast, die Düsseldorfer Wirtschaft. Und wir haben die 21. Kalenderwoche und hier sprechen wie immer für Sie Lisa und Christoph. Und auch ein Highlight, heute ist der 27. Mai und das heißt noch genau 218 Tage bis Silvester, Christoph.
Da kann ich mithalten, 24 Stunden nach dem Brückentag und 8 Tage vor Pfingsten gibt es wieder unseren Podcast mit den aktuellen Nachrichten aus der Wirtschaft hier in unserer Stadt und die Termine für unsere Stadt, die Lisa gleich mitbringt. Und wir setzen unsere Reihe Zuversicht fort heute mit einem sehr kurzweiligen Gespräch mit dem Düsseldorfer Kabarettisten und Philosophen Jens Prüss. Also erwarten Sie zu viel oder nicht zu viel, auf jeden Fall, es wird super. Und es wird spannend und es wird eine ganz neue Perspektive auf das Thema unserer Serie Zuversicht.
Ja, und wir sind in einer kurzen Woche ja gelandet. Vielleicht haben heute sogar einige frei. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob uns so viel passiert ist in der letzten Woche. Christoph, erzähl mal, was
war... In dieser Woche.
In dieser Woche. Christoph, was war dein Wochenhighlight? Gibt's das trotz kurzer Woche?
Unser jeder Tag ist bei uns ein Highlight, oder? Ja. Natürlich. Ich bin am Mittwoch, also vorgestern, bin ich 6 Stunden Auto gefahren, um eine Schule im Bereich MINT zu auditieren. Da bist du ja auch Jurymitglied. Ja. Und eigentlich sind diese ganzen Termine ja seit vorletztem Jahr digital, aber das ist online. Oh Quatsch, was rede ich denn heute? Ich habe auch Brückentag. Die waren digital und das ist analog.
So rum.
Ja. Ne? Genau. Und 3 Stunden hin, 3 Stunden zurück ist natürlich eine Fahrt. 6 Uhr bin ich losgefahren nach Bad Salzuflen. Mhm. Weißt du, wo das liegt?
Nein, aber es ist weit weg. Man kennt es oft auch von den Autobahnen, oder?
Auf der Autobahn war ich noch nie. Aber das kann schon sein.
Stau und Straßenschilder.
Ach so, das kann schon sein, ja. Man sollte Bad Salzuflen und die Bad Salzuflen nicht unterschätzen, glaube ich. Mhm. Die Schule, die ich besucht habe, war jedenfalls sehr, sehr cool. Und zwar nennen die sich MINT-Schule, also MINT für MINT, ja. Mathematik, Informatik.
Naturwissenschaft und Technik.
Super. Und dazwischen ist das K für Kunst. Und das fand ich jetzt sehr interessant, weil die verbinden halt die MINT-Themen mit den Kunstthemen. Und da haben wir ja auch hier in Düsseldorf an Schulen schon mal die Erfahrung gemacht, dass wenn sich Kinder mit Kunst, mit Kultur beschäftigen, zum Beispiel Musikinstrument lernen, dass sie natürlich dann auch ganz viel lernen für ihr Berufsleben, zum Thema soziale Kompetenzen, zum Beispiel Flexibilität, Durchhalten, ja auch kritisches Denken. Und das verbinden die halt mit dem Themenbereich MINT. Und das war sehr, sehr spannend und ein ganz neues Konzept, das ich so noch nicht kannte. Also das war mein Wochenhighlight. Mhm. Wer mehr darüber wissen möchte, kann das auf der Webseite der Schule ganz gut nachlesen. Und zwar asperreal.com, also Aspe für den Schulnamen und Real für Realschule. Asperreal.com. Ja, und was hast du für ein Highlight gehabt?
Tatsächlich geht es fast in die gleiche Richtung. Also es geht auch um besonderes Engagement und ich war in dieser Woche noch so ein bisschen in der Nachbereitung von dem ersten Netzwerktag vom Ausbilderkreis und der Ausbilderkreis hat einen Preis vergeben. Ausbildung wird Zukunft, ist auch der Vereinsslogan und hat ein Unternehmen, und zwar die Rheinbahn AG, ausgezeichnet, für das besondere Engagement im Bereich Aus- und Weiterbildung. Und das fand ich total schön, zu sehen, dass sich ein Unternehmen, und der Vorstandsvorsitzende kommt tatsächlich selbst aus dem Bereich Bildung und Weiterbildung, so intern stark dafür einsetzt und engagiert, dass es Auszubildenden wirklich rundum gut geht, wenn sie in den neuen Lebensabschnitt starten. Und das hat nicht unbedingt immer nur was mit Ausbildung zu tun, sondern halt auch mit den ganz persönlichen Lebensphasen, die man so durchläuft. Und dazu habe ich einen kleinen Bericht geschrieben. Und da kann man mal so nachlesen und sich, ich glaube, man kann sich auch Tipps holen, wenn man in dem Bereich sich noch so ein bisschen optimieren möchte, wie gut das funktionieren kann. www.derausbilderkreis.de. In der Rubrik Presse und auch in der Mediathek gibt es nicht nur Fotos von der Prämierung, sondern auch einen Einblick, was die Rheinbahn in dem Bereich so Tolles macht. Und jetzt gibt es die Nachrichten aus den Unternehmen und der Region.
In den Nachrichten sprechen wir heute über Rheinmetall, über Henkel und über das Thema, inwieweit die Digitalisierung unsere Jobs verändert. Rheinmetall in Düsseldorf hat einen Großauftrag für Getriebegehäuse von einem weltweit führenden Hersteller für Elektrofahrzeuge erhalten. Das Auftragspaket hat eine Laufzeit von 6 Jahren und umfasst eine Stückzahl von mehreren Millionen. Das Auftragspaket ist ein großer Erfolg im Rahmen der Elektromobilitätsstrategie des Unternehmens, das seine Position im Bereich der alternativen Antriebe weiter konsequent ausbauen möchte. Der Auftrag zeigt immer mehr das große Marktpotenzial von Komponenten für die Elektromobilität und gleichzeitig auch die Kompetenz von Rheinmetall, in enger Zusammenarbeit mit Kunden zukunftsweisende Lösungen zu entwickeln. Das Thema Kreislaufwirtschaft ist hoch im Kurs. Verpackungsmaterial wie Plastik bieten viele Vorteile, doch die Allgegenwart des beliebten Kunststoffes stellt uns auch vor neue Herausforderungen. Wie können wir einen verantwortungsvollen Umgang mit Plastik im Sinne einer Kreislaufwirtschaft fördern und mit Recycling das Plastikmüllproblem eindämmen? Das sind die Fragen, die uns beschäftigen, die auch Henkel beschäftigt hat. Und wie Henkel die Kreislaufwirtschaft entlang der gesamten Wertschöpfungskette fördern möchte, das erklärt das Unternehmen aus Reisholz im Netz. Den Link dazu gibt es bei uns, unternehmerschaft.de. Zwischen Medienhype und Realität. Wie verändern sich unsere Jobs durch die Digitalisierung? Wir sehen die Technologie konkret in der Umsetzung in den Betrieben. Aber wie sieht sie dort aus? Und welche Veränderungen entstehen dadurch für die Beschäftigten? Die Antworten auf diese Fragen und auf noch viel mehr Fragen gibt jetzt das IFAA in Düsseldorf im Netz unter arbeitswissenschaften.net/AWA. Und das waren die Nachrichten aus der Düsseldorfer Wirtschaft für heute, für diesen Freitag. Alle News gibt es auch rund um die Uhr zum Nachlesen bei uns im Netz unter unternehmerschaft.de.
Bevor es weitergeht, ein Hinweis in eigener Sache. Unser Podcast Düsseldorfer Wirtschaft wird gemacht von der Unternehmerschaft Düsseldorf und Umgebung. Wir sind das größte Arbeitgebernetzwerk in der Region und Sprachrohr der Betriebe. Bei uns erhält man Antworten auf Fragen, die man ansonsten niemandem stellen kann. Hier bekommt man Unterstützung, die außerhalb nicht zu haben ist. Wir beraten und begleiten die Unternehmen, schaffen eine Plattform für Erfahrungsaustausch und Best Practice. Erleben Sie also praxisnah unser Rundum-Sorglos-Paket für Entscheider, Personalleiter, Ausbildungsleiter und Ausbilder, Kommunikationsverantwortliche, Vertriebler und unter anderem Digitalverantwortliche. Mehr dazu unter www.unternehmerschaft.de.
In keiner anderen Branche fehlen so viele Fachkräfte wie in der Pflege. Dabei steigt der Bedarf auch hier künftig weiter, auch in Düsseldorf. Mit digitalen Tools können Pflegerinnen und Pfleger bei einigen Aufgaben viel Zeit sparen, die sie dann hätten, um die wichtigsten Aufgaben besser erfüllen zu können. Wie die Digitalisierung den Pflegeberuf attraktiver macht, das sagte uns das Institut der Deutschen Wirtschaft. Es liest Andrea Voss.
Pflegerinnen und Pfleger sind so gefragt wie nie. Bundesweit fehlen 18.200 Pflegekräfte, wie Berechnungen zeigen. Tendenz steigend. Seit Beginn der Corona-Pandemie mehren sich Berichte von Kliniken und Heimen, die unter Personalmangel und Überlastung leiden. Zwar konnten Pflegerinnen und Pfleger nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in den vergangenen 10 Jahren überdurchschnittlich hohe Gehaltssteigerungen verbuchen, dennoch entscheiden sich immer noch deutlich zu wenige Menschen für diesen Beruf. Gleichzeitig gibt es Hoffnung. Digitale Innovationen können attraktivere Arbeitsbedingungen in der Pflege schaffen und gewährleisten zugleich eine hohe Pflegequalität. Sie helfen beispielsweise, die Pflege besser und schneller zu dokumentieren. Andere sparen Zeit beim Bestellen von Material. Damit leisten digitale Tools einen unmittelbaren Beitrag zur Fachkräftesicherung. Aktuelle Befragungsergebnisse zeigen, dass Pflegekräfte in Nordrhein-Westfalen bereit sind, den digitalen Wandel zu nutzen und zu gestalten. Sie legen eine hohe Bereitschaft an den Tag, den Umgang mit neuen digitalen Geräten und Techniken zu lernen. Auf einer Skala von -10 Punkten stimme überhaupt nicht zu, bis +10 Punkten stimme absolut zu, liegt der Zustimmungswert zur Aussage »Ich bin bereit, neue Technik zu lernen« bei +6,0 und damit sehr hoch. Die Führungskräfte sehen das ähnlich und attestieren ihren Mitarbeitern, dass sie mit neuer Technik umgehen können und wollen. Diese Bereitschaft ist eine wichtige Voraussetzung, um die Vorteile digitaler Tools zu nutzen. Um einen Digitalisierungsprozess erfolgreich in Pflegeeinrichtungen umzusetzen, braucht es eine klare Strategie, die aus den Einrichtungen kommen muss. Hieran mangelt es in der Pflegebranche, ähnlich wie in anderen Branchen oftmals noch. Viele Unternehmen erkennen den Nutzen der Digitalisierung, haben jedoch Schwierigkeiten bei der Umsetzung. Hier setzt das Projekt Digitalisierung und Arbeitsgestaltung in der Altenpflege, Potenziale und Strategien für gute Arbeitsinnovationen in der betrieblichen Praxis an. Auf der Projekt-Homepage erhalten Unternehmen praxisnahe Hilfestellungen, wie sie digitale Prozesse gestalten können. Dieses Projekt wird vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales in NRW gefördert und gemeinsam mit dem Institut Arbeit und Technik durchgeführt.
Damit Sie nichts verpassen, jetzt das, was wichtig wird in der kommenden Woche in der Düsseldorfer Wirtschaft.
Ja, und hier kommen meine Termintipps für diese Woche bzw. die nächsten Tage. Und ich kann Ihnen sagen, trotz kurzen Wochen und Feiertagen ist hier ganz schön was los. Der Wirtschaftszweig Fotokunst hat in Düsseldorf eine lange und erfolgreiche Tradition. Das beweist jetzt auch die 2. Ausgabe der Düsseldorf Foto Plus, die noch bis zum 19. Juni hier in unserer Stadt stattfindet. Und mit über 50 Ausstellungen und diversen Veranstaltungen zu Fotografie und zeitbasierten Medien geben die Teilnehmenden so rund 45 Institutionen, Galerien und Offspaces der Düsseldorfer Kunst- und Fotoszene einen Einblick in die aktuellen Fragestellungen und Themen rund um Fotografie und Medienkunst. Das Ganze wird über den Zeitraum hinweg von einem umfangreichen Rahmenprogramm mit Panels, Talks und Workshops begleitet. Und wie das dann im Detail aussieht, das kann man sich unter www.düsseldorffotoplus.de anschauen. Vom 20. bis zum 24. Juni wird Düsseldorf wieder zum Magneten für alle Startups und Startup-Interessierte. Wir haben sie auch schon mal kurz angesprochen, und zwar die Startup-Woche Düsseldorf findet zum 7. Mal hier in unserer Stadt statt und bietet rund 120 Veranstaltungen mit geballtem Wissen zu Themen wie Geschäftsmodelle, Strategie, Marketing, Finanzen, Steuern, Investorengewinnung, Förderung und Internationalisierung an.
Rund zwei Drittel der Veranstaltungen werden wieder in Präsenz stattfinden, worauf sich wirklich schon ganz viele freuen können, denn ja, der persönliche Austausch hat der Start-up-Szene sehr gefehlt. Das hörten wir ja hier auch schon in einem Experten-Talk mit Christian Schachmann. Die Start-up-Woche ist eine Veranstaltung der Wirtschaftsförderung. Und das Programm ist natürlich online abrufbar unter www.startupwoche-dus.de. Tickets sind übrigens ab 3 Euro erhältlich. Der demografische Wandel zeigt eines sehr deutlich eine zunehmende Anzahl Best Ager, weniger junge Fachkräfte. So, und in vielen Unternehmen gelten Best Ager jedoch als nicht mehr so belastbar. Gleichzeitig sind sie die zentrale Ressource, wenn es um die Vermittlung von Wissen und Erfahrung geht. Und um die Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit der Best Ager zu erhalten und auch zu verbessern, ist eine betriebliche Prävention daher oft unumgänglich. Und wir möchten Ihnen einen ersten Einblick in dieses wichtige unternehmerische Thema und vor allem auch einen Raum für den Austausch zu diesem Thema bieten. Und dazu laden wir Sie herzlich ein zu unserem Wissensupdate Unterschätztes Potenzial Best Ager in Unternehmen am kommenden Dienstag um 10 Uhr. Infos dazu gibt es unter www.unternehmerschaft.de in der Rubrik Termin. Und Ende Mai, am 31. Mai, lädt die IST-Hochschule um 10 Uhr ein zum HR Breakfast Club. Das ist ein kostenfreies Webinar für Personaler in der Tourismus- und Gastronomiebranche. Und diesmal geht es um das Thema Fachkräftemangel im Tourismus. Zusammen mit Experten soll dann dort besprochen werden, was man gemeinsam gegen den Fachkräftemangel tun kann. Mehr dazu direkt auf der Homepage der IST-Hochschule unter www.ist-hochschule.de. Und damit komme ich jetzt an dieser Stelle hier zum Schluss. Das waren meine Termintipps für heute. Und jetzt beschäftigt sich Christoph nochmal mit dem fünften Teil unserer Serie Zuversicht. Und dazu hat er den Düsseldorfer Philosophen und Kabarettisten Jens Brüss am Mikrofon. Ja, freuen Sie sich jetzt auf ein kurzweiliges Gespräch mit neuen Ein- und Aussichten rund ums Thema Zuversicht. Und ich gebe in diesem Sinne ab.
Ja, unser Gast ist heute Jens Brüss. Ich darf Sie kurz vorstellen, bevor wir ins Gespräch hineingehen. Geboren im schönen Rottweil am Neckar, die älteste Stadt Baden-Württembergs mit einer Geschichte, die 2000 Jahre alt ist. Ich wusste gar nicht, genauso alt wie die Kirche so ungefähr. Dann aufgewachsen in Düsseldorf und Mettmann. Studium der Germanistik und Philosophie auch in Düsseldorf. Dann Schauspielausbildung bei Klaus Diehl und Wolfgang Forrester, den ich jetzt so aus Filmen wie Pater Braun kenne oder Krimiserien wie Tatort oder Ein Fall für zwei. Dann folgte die Selbstständigkeit in Düsseldorf als freier Autor und Journalist, Mitherausgeber einer Literaturzeitschrift. Jetzt muss ich mal kurz Luft holen. Es ist doch ganz viel eigentlich, was sich da zusammengetragen hat, so die Zeit. Träger des Literaturpreises der Landeshauptstadt Düsseldorf, Leiter des Literaturbüros NRW, Literaturredaktion der Zeitschrift Neues Rheinland, Hörspiellektor beim WDR, Buchautor und Glossenschreiber, unter anderem für die Zeit und für die Süddeutsche und am Ende auch ein fester Bestandteil der Kulturszene hier in unserer Stadt als Kabarettist und Moderator. Herr Brüss, habe ich irgendwas vergessen?
Nein, ich bin selbst erstaunt, was ich alles versucht habe. Manches ist ja geglückt, anderes ist auch weniger geglückt. Ich war ja eigentlich immer ein Suchender und da ich ja dieses Leben so kostbar finde, früh auch schon sehr existenzialistisch ausgerichtet war, das heißt, du bist deines eigenes Glückes Schmied und du kannst dein Leben selbst gestalten und selbst sein, habe ich vieles ausprobiert, von dem ich dachte, es wird mich erfüllen. Aber nicht für alles war ich so geeignet, wie ich gehofft hatte. Das heißt, ein Leben besteht auch aus Niederlagen, die ich dann auch akzeptiert habe. Aber ich habe mich eben nie so ganz wirklich unterkriegen lassen. Also ich habe keine Begabung zur Depression. Ich bin zwar manchmal sehr, sehr traurig, melancholisch sowieso, ist eine Grundhaltung bei mir, aber ich liebe das Leben und ich liebe auch die Menschen, auch wenn sie mich oft genug ärgern. Also es fängt ja schon mit meiner Frau an. Also auch mit den Eltern und die Freunde manchmal. Aber insgesamt
bin ich gern mit Menschen zusammen und sie ermutigen mich auch immer wieder, weiterzumachen, das Positive zu sehen.
Mhm. Ja, da sind wir schon mittendrin im Thema. Sie haben angedroht, das Thema zu besprechen mit mir als Ironiker und Humorist. Was sagt Ihnen das Thema Zuversicht mit dieser Brille?
Ja, wie ich es ja vorhin schon angedeutet habe. Ich habe mir sehr früh so ein Handwerk angeeignet, die Herausforderung des Alltags, die mich auch teilweise sehr erschreckt haben. Ich habe mich dann auch immer wieder auch überfordert gefühlt, etwas distanziert zu sehen, also mit einer gewissen Ironie, auch mit einer Selbstironie und mich selbst nicht ganz so ernst zu nehmen, weil ich ja weiß, dass viele andere viel, viel größere Herausforderungen meistern mussten und ich mit meiner üblichen bürgerlichen Existenz da ja irgendwo da in der zweiten Bundesliga spiele mit meinen Krisen, sagen wir es mal so. Also ich habe sehr früh auch schon einen Blick in andere Welten hineingetan und da gemerkt, dass Menschen ja viel, viel härter kämpfen müssen als ich selbst. Und wenn ich dann mal wieder auf der Fresse lag, weil ein Buch nicht erschienen ist, von dem ich dachte, es ist dann ein exzellentes Buch und dann kamen die Absagen oder ich habe dann das Examen nicht immer so hingekriegt, wie ich es gedacht habe. Dann habe ich mir den Mund abgewischt und gesagt, dann versuchst du es eben nochmal oder du versuchst eben etwas anderes. Du hast viele Talente, dann hast du eben vielleicht mal einen Fehler gemacht, etwas nicht gesehen und jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Ich muss aber auch dazu sagen, dass mein Vater sehr streng mit mir umgegangen ist. Mein Vater war Jurist und hatte immer große Pläne und ich war ein Träumer. Das heißt, ich entsprach nicht so ganz seinen Vorstellungen. Obwohl er mich auch sehr geliebt hat, hat er mich auch sehr gefordert und ich hatte nur eine Chance, diesem Fordergespenst meines Vaters zu entgehen, indem ich ihn nicht ganz so wichtig genommen habe. Ich habe dann eben auch viele Witze über ihn gerissen, was er auch nicht mal so lustig fand. Also ich musste manchmal vom Esstisch weggehen und dann in der Küche weiter essen. Wir sind später wirklich Freunde geworden. Vor allen Dingen, als ich dann erwachsen war, habe ich begriffen, dass er ja sich auch große Sorgen machte um diesen Träumer Jens, der so Flausen im Kopf hatte und meinte, er könnte auch ohne eine akademische Karriere, ohne Arzt, ohne Rechtsanwaltsplänen locker durchs Leben kommen. Ja, er hat ja auch ein bisschen recht gehabt.
diese Kraft, die Sie da so beschreiben, das heißt so Dinge ausprobiert und dann auch gesehen, dass es nicht funktionierte, aber dann trotzdem wieder, ich sage jetzt mal wahrscheinlich, in die Höhle gegangen, die Wunden geleckt und am nächsten Tag wieder rausgekommen und wieder was Neues angefangen. Wie könnte man diese Kraft beschreiben? Ist das auch eine, kommt die auch aus der Philosophie so ein bisschen her? Oder woher kommt diese Kraft, diese Stärke?
Ja, das ist eine großartige Frage. Also ich vermute ja erstmal, dass es einfach gute Gene bei mir sind. Ich bin ja durch meine Eltern in einer Weise erzogen worden, die mich immer wieder ermutigt hat, an mich zu glauben. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man so etwas mitbekommt. Mhm. Ich habe sehr früh schon Bücher gelesen von Menschen, die sehr, sehr von sich überzeugt waren, ob es nun Schriftsteller, Schauspieler, bildende Künstler waren oder auch Sportler, die mich auch immer wieder ermutigt haben, weiterzumachen. Also alle hatten sie ja ihre Niederlagen und jeder hat dann seine Form gefunden, darauf zu reagieren. Ich habe auch, vielleicht muss man auch eine Begabung für das für Depressionen haben, ich weiß es nicht. Also ich habe mich immer an Menschen orientiert und ich habe mich auch in der Regel mit Menschen umgeben, die mir gut tun, also die mich ermutigen, meinen Weg zu gehen. Und ich habe Menschen gemieden, die so Philosophien verbreitet haben, so nihilistische Positionen, in denen nichts gilt, in denen eigentlich das ganze Leben nur eine Zumutung ist und eben Glücksmomente nicht wahrnehmen konnten. Diese Menschen habe ich instinktiv schon ganz früh gemieden. Ich glaube, das wäre sogar so ein Tipp. Also das würde ich an meine Kinder weitergeben, zu sagen, umgib dich mit Menschen, die dir gut tun. Das könnte so eine Richtung sein. Also das sehe ich zumindest. Also ich bin gerne mit Freunden zusammen, Und dann essen wir gemeinsam zu Abend. Ich esse sehr gerne, das gehört eben auch dazu. Ich schätze Weine und gutes Bier eben auch sehr. Also ich bin ein sehr sinnlich orientierter Mensch. Der Hedonismus als Philosophie, als griechische Philosophie, ist da vielleicht gar nicht so unpassend, wenn es um meine Weltanschauung geht. Also dass das Genießen, dass alle Sinne uns geschenkt wurden, um das Leben zu begreifen, aber eben auch zu genießen. Nicht nur die Tastsinne selbstverständlich und Geschmackssinne, auch das Gehirn, der Verstand. Also ich finde es sehr wichtig, eben auch mal in ein Museum zu gehen, um da wieder ganz zu mir zu kommen, um runterzukommen. Wir haben ja doch ein sehr eng getaktetes Leben hier in dieser westlichen Welt und versuchen uns da ständig noch zu optimieren. Wenn ich mit Bildern alleine bin zum Beispiel, dann bin ich ganz bei mir und fühle mich wohl. Also ich suche auch manchmal solche Oasen, um wieder Kraft zu schöpfen. Mhm. Das kann auch ein gutes Buch sein. Also in der Regel von Menschen, die über Krisen schreiben, die sie dann aber auch eben irgendwie bewältigen, von denen sie sich nicht völlig unterkriegen lassen. Also ein Buch, das völlig depressiv endet. Ich habe auch Dostojewski gelesen, ich verstehe es auch. Ich verstehe, dass das Leben ein ganz großes Risiko ist. Und ich bin auch von Menschen umgeben, die gescheitert sind. Und ich kann dann nur sagen, da hast du jetzt ganz, ganz viel Glückchens, dass du immer noch die Kurve gekriegt hast. Also ein bisschen Glück gehört dazu, das kann man auch göttlich nennen. Ich weiß nicht, also ich bin nicht sehr religiös, aber ich habe schon so das Gefühl, dass so irgendwie so eine schützende Hand über mir ist. Also, ohne es gleich christlich argumentieren zu wollen. Ne? Also dass es vielleicht Engel gibt, die uns irgendwie auch beschützen, dass irgendwie eine Kraft da ist, das empfinde ich schon so.
Das erlebe ich auch ganz oft. Ich bin ja auch ehrenamtlicher Trauerbegleiter. Ja. Das merke ich dann auch oft, dass die Leute sagen, also an Gott glaube ich nicht, aber irgendwas ist da oben, was uns steuert oder was uns unterstützt oder so. Was ich gerade interessant fand, war nochmal das Thema, die Glücksmomente so auf sich wirken zu lassen. Das ist ja auch eine Gabe. So, ne? Also man kann natürlich durch den Wald gehen und sagen, aber man kann auch anders durch den Wald gehen und so auf die Vögelstimmen achten oder auf die Geräusche oder auf Wasser, was da fließt oder so.
Ganz wichtiger Beitrag, also das Ergehen in der Natur. Also ich bin auch immer wieder erstaunt, wie sehr mich ein Wald beruhigt. Durch die olfaktorischen Ausdünstungen, die der Wald ja wohl offensichtlich da von sich gibt, aber eben auch diese Ruhe und diese Farbenpracht der Natur. Ich habe auch oft literarisch versucht, solche Momente einzufangen. Ich habe auch immer wieder einen Hang zum Schwäbischen. Ich komme ja daher, ich bin ja da geboren und finde auch diese alten Landschaften so unglaublich erbaulich und sie beruhigen mich so sehr. Und auch die romantischen Schriftsteller, also vor allem die schwäbischen Schriftsteller, Mörike, Hölderlin, Hauff, in ihre Naturbetrachtungen, sie beten ja auch die Landschaften an und sie meinten damals ja noch, dass das Göttliche in der Landschaft drin ist, wie auch die alten Griechen das mit dem Pantheismus meinten. Ne? Mhm. Also Landschaft tröstet uns, sie nimmt uns auf, das empfinde ich so. Und deswegen kann ich, also wenn ich verzweifelt bin, ich sage das meiner Frau manchmal, lass uns in den Seufzerwald gehen, das ist der Grafenberger Wald, hier gleich um die Ecke. Und dann gehen wir manchmal Wege, die sind wir vor 40 Jahren, ja, ich bin nicht mehr mit ihr, aber dann hatte ich dann eben eine andere Freundin an der Hand oder eine andere Frau oder mein Bruder vielleicht auch manchmal. Da habe ich gesagt, du, ich bin diesen Weg schon vor 40 Jahren gegangen und ich weiß, ich war bestimmt verzweifelt wegen irgendetwas und die Dinge haben sich gelöst. Also allein wenn ich diese Erfahrung mache in diesem Grafenberger Wald, dann komme ich nach Hause und bin irgendwie geläutert vielleicht oder zumindest auf irgendeine Art war da so eine Katharsis da, so eine Reinigung. Beim Joggen ist es ja ähnlich. Also ich brauche dieses Joggen, dieses Laufen, Knoten lösen zu können. Also die Dinge, die mich zur Verzweiflung bringen, von denen ich im Augenblick denke, diese Arbeit schaffst du nicht mehr.
aus zeitlichen Gründen, aus inhaltlichen Gründen, aus intellektuellen Gründen, das ist zu hoch für dich. Ich jogge durch den Wald und komme nach Hause und denke, wo ist das Problem? Mhm. Es ist phänomenal. Also das sind aber so Kniffe, die ich dann habe, um aus meinem Ach herauszukommen. Ne? Ja.
Also das ist die Natur, aber dann auch die Bewegung wahrscheinlich,
ja,
die dann
genau.
auch neue Energie gebracht hat. Mhm. Also wir haben ja schon ganz viel gesprochen jetzt über die Kraft der Zuversicht und wo man sich dann quasi auch ein Stück weit ablenken kann vielleicht in Museen, mit Büchern, in der Natur.
Mit Freunden.
Mit Freunden, mit guten Freunden.
Ja.
So, ne? Also das sind ja dann auch Glücksmomente, die man dann auch genießen kann.
Ja.
So, ne? Welche Rolle spielt jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel auf die Rolle oder den Hut des Kabarettisten guckt oder so, welche Blickwinkel sind da nochmal interessant, um auf diesen, also darauf zu schauen, auf dieses Thema? Die Sachen nicht so ganz ernst nehmen zu wollen oder gerade ernst nehmen zu wollen, weil man sich damit beschäftigt.
Da ich ein Mensch bin, dem Humanismus nahe und das Gute will für mich und für andere, sehe ich eben auch aus dieser Distanz heraus hier und da noch Defizite, also auch Gerechtigkeitslücken beispielsweise oder der Umgang, den wir Menschen miteinander so betreiben. Ich finde beispielsweise, dass wir durchaus etwas höflicher miteinander umgehen könnten. Das tut der anderen Seele einfach gut. Also die Erfahrung mache ich jeden Tag. Wenn ich rausgehe und einen kleinen Scherz bei der Kassiererin mache, dann ist das Klima völlig anders. Also ich bin da nicht mehr dann nur der Kunde und sie die Leistungsdienerin quasi, die Dienerin da an der Kasse, sondern wir sind plötzlich zwei Menschen, die miteinander lachen. Und das Lachen, das ist übrigens sehr, sehr interessant. Ich habe ja schon sehr früh meine Eltern zum Lachen gebracht. Das ist so eine kleine Schule gewesen. Meine Eltern haben sich sehr geliebt, aber sie haben sich auch nicht immer verstanden. Da wurde sich viel gefetzt. Vielleicht gehört das ja zur Liebe dazu. Und ich habe dann versucht, diese Anspannung durch einen Scherz irgendwie wieder zu lösen. Und das ist mir geblieben. Und wenn ich Konflikte anpacke, versuche ich sie irgendwie in eine ironische, in eine humorvolle Richtung zu bringen, damit der andere zwar zusammenzuckt vielleicht und sagt, huch, ich habe es so nicht gesehen und ach ja, stimmt, aber er fühlt sich nicht gekränkt. Ich möchte Menschen nicht kränken, sondern möchte sagen, ey, da haben wir nicht aufgepasst, da müssen wir was ändern. Bist du nicht auch dafür? Guck doch mal genauer hin. Ja, ich hatte es ja vorhin auch noch übersehen. Ja, also das deswegen bin ich vielleicht Satiriker und Kabarettist geworden. Ich wollte ja eigentlich ein ernsthafter Schriftsteller werden, aber es ist mir nie gelungen. Also das, was ich produziert habe, hat die Menschen zum Lachen gebracht, ob das die Redakteure beim WDR waren oder Zeitungsredakteure. Ich habe sehr viel fürs Feuilleton gearbeitet. Ich kam immer sehr schnell so in diese Richtung der Glossenschreiberei hinein, die auch relativ wenige beherrschen. Also dass ich ein Thema aufspieße und es hin und her wende, ist aber witzig, komisch, verblüffend so hin und her wende, dass dann noch eine überraschende Pointe am Ende kommt. Das ist so mein Ding, so ein bisschen so ein Piekser zu geben, der die Leute zum Nachdenken bringt, aber eben auch zum Lachen. Ich denke, über das Lachen können wir sehr viele Probleme auch entspannen und Zuversicht schaffen. Das Lachen schafft in der Tat Zuversicht. Mhm. Solange wir noch lachen können, sind wir dem Schrecken schon ja nicht erlegen. Mhm. Und ich habe auch über den Tod meines Vaters, über das Sterben meines Vaters geschrieben. Da haben wir sehr enge, sehr gute Beziehungen zusammen gehabt, die letzten 14 Tage, 3 Wochen, wo wir auch viel miteinander gelacht haben. Mhm. Und das Sterben, der Tod hat für mich dadurch den Schrecken verloren. Und deswegen habe ich auch versucht, eine Geschichte zu schreiben, die nicht so ernst auf das Thema eingeht. Und sie hat bei jedem, der sie liest, ganz, ganz verblüffende Reaktionen. Das heißt, ja, wie kann man denn über so ein Thema so heiter schreiben? Ich sagte, weil der Tod, so wie die Geburt, eigentlich etwas Gleichwertiges ist. Es ist irgendwie schrecklich und etwas Unfassbares, aber gleichzeitig ist es etwas, was zu uns gehört und oft ist es ja auch eine Gnade. Also am Ende war mein Vater froh, dass er nicht mehr diese Schmerzen aushalten musste. Und das Leben war dann eben
abgeschlossen. Mhm. Diese Erfahrung habe ich eben dann auch in diesem Bereich gemacht und es auch versucht, so eher humorisch mit dieser Distanz zu formulieren.
Ja, ich glaube, da kann der Humor auch so, so Knoten lösen, ne?
Ja,
wenn man so irgendwie sich verwurschtelt hat oder so, dass man dann an der rechten Stelle auch mit dem entsprechenden, wie sagt man, Stil oder so. Oder
richtig, mit dem Stilmittel.
Also nicht zu verletzen, aber trotzdem halt dann gemeinsam zu lachen oder so.
Ja,
ja, glaube ich auch. Mhm. Sie waren ja auch oder hatten auch den Hut der Lehrkraft auf eine Zeit lang. Hier an einem Berufskolleg in Düsseldorf. Und da haben Sie im Vorgespräch geschildert, wie Sie dann auch mit den jungen Leuten so über philosophische Fragen gesprochen haben.
Ja.
So. Also, klassischerweise sagt man ja immer so, die können nur daddeln und sitzen den ganzen Tag vor dem Screen da und können auch gar nicht mehr 1:1 Beziehungen aufrechterhalten oder so. Aber da haben Sie andere Erfahrungen gemacht.
Ich war erstaunt, wie sehr Sie für philosophische Themen zu interessieren sind, soweit Sie Ihre Möglichkeiten dazu haben.
Also ja.
die jungen Leute sind relativ unkonzentriert durch die vielen tollen Ablenkungen, die sie heute haben. Das hatte ich ja damals, vielleicht sagen wir heute mal, sogar Gottlob, gar nicht. Also Videospiele, sowas gab es ja gar nicht. Also, aber die 10 Minuten, die wir da manchmal miteinander hatten, die waren sehr bereichernd. Und diese jungen Menschen, die fragen sich in der Tat schon sehr genau, warum sie hier auf dieser Welt sind, welche Aufgabe sie für sich finden könnten, ob das, was die Eltern oder die Onkels und Tanten ihnen vorgeben, das Richtige für sie ist, ob sie ein Recht auf Glück haben, wie denn das Glück aussehen könnte, ob man nicht auch ein Recht auf Unglück hat, das gehört ja nun auch dazu, wir können ja nicht immer nur glücklich sein, wie kann ich mit Frustrationen umgehen, also diese alten sokratischen Fragen, die hat sie sehr bewegt. Wer bin ich? Was kann ich? Wo will ich hin? Was muss an dieser Welt auch vielleicht sich noch ändern? Da haben wir sehr, sehr anregende Diskussionen miteinander geführt. Und die jungen Leute gingen dann auch gerne in meinen Unterricht, weil er erstens angstfrei war. Das war für mich auch sehr wichtig, weil ich als Schüler doch hin und wieder Angst vor Lehrern und Lehrerinnen hatte. Wie gesagt, also mein strenger Vater gehört auch noch dazu. Das war so eine Reihe, mein Vater und die Lehrer. Deswegen war es für mich sehr wichtig, einen entspannenden Unterricht zu führen, der eben auch mit Humor arbeitete. Es gehört zum Menschen, nach dem Sinn zu fragen. Sonst sterben wir. Wir gehen wie die Pflanzen ein, die können kein Wasser mehr bekommen.
Mhm. Ja. Und da schließt sich, glaube ich, auch der Kreis zur Zuversicht, ne?
Ja,
weil ohne, wenn das Leben am Ende des Tages sinnlos, einem sinnlos erscheint, findet man die Kraft der Zuversicht ja auch nicht mehr.
Nein. Es gehört aber viel Eigenverantwortung dazu. Du musst den Sinn für dich selbst finden.
Mhm.
Den kann man dir nicht aufoktroyieren.
Mhm.
Aber es gibt Möglichkeiten. Lies das eine oder andere. Frag deine Freunde, auch deinen Papa, deine Mama, wie sie es gemacht haben. Aber frag mal richtig nach, bohre mal nach, wie war das denn, als sie sich kennengelernt haben? War das Liebe oder was war das? Oder spielt für sie Liebe auch eine Rolle? Solche ganz elementaren Fragen, die dann weiterhelfen.
Okay.
Und ganz wichtig, natürlich durch meine ganze Art habe ich ihnen gezeigt, dass das Leben schön ist, dass es Spaß macht zu leben und dass es wunderbar ist, auch mal ein Glas Wein zu trinken und Freunde einzuladen. Und es sich mit den Freunden gut gehen zu lassen, einfach auch das Vorbild zu sein. Ne?
Ja. Also das können wir jetzt schon so stehen lassen, das ist ein perfektes Schlusswort zum Thema Zuversicht. Vielen Dank, Herr Brüss.
Ich danke auch, ich dachte erst, oh Gott, was soll ich dazu denn sagen? Ja.
Das war unsere 5. Folge zum Thema Zuversicht. Besten Dank an Jens Brüss und natürlich an dich, Christoph, für euren Impulsaustausch und für eure Gedanken. Schön, dass ihr hier die 5. Folge zum Thema Zuversicht übernommen habt. So, und das war es dann auch mit unserem Podcast der Düsseldorfer Wirtschaft hier für die 21. Kalenderwoche. Wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie hier unseren Link, wo auch immer Sie uns gerade hören, wieder fleißig teilen und weiterleiten würden an Ihre beruflichen und privaten Netzwerke, also dahin streuen, wo Sie andere Menschen treffen. Und falls Sie noch weitere Links benötigen, uns hören Sie natürlich überall dort, wo es gute Podcasts gibt, zum Beispiel halt eben auf Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor und auch immer auf unserer Homepage direkt unter www.unternehmerschaft.de. Wir wünschen Ihnen jetzt einen guten Start ins Wochenende. Wir hoffen, dass es beim besten Grill- und Wanderwetter bleibt und dann vor allem starten Sie auch gut in die neue Woche. Und in der nächsten Woche hören wir uns wieder, wenn Sie natürlich mögen, am kommenden Freitag, alles wie gewohnt. Bleiben Sie bis dahin gesund und genießen Sie die freien Tage und Glück auf. Ihr Moderatorenteam Lisa-Marie Fitzner und Christoph Sochert.
Das war die Düsseldorfer Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast aus Ihrer Region. Eine Produktion gemeinsam mit Frank Wiedemeyer. Und verpassen Sie auch nicht unser Radiomagazin. Jeden Mittwoch ab 19:04 Uhr auf Antenne Düsseldorf.